ist unheimlich wichtig und ist vielleicht der Abschnitt, der mein Verständnis vom christlichen Leben am meisten geprägt hat. Und die Wichtigkeit auch für Gott kann man aus dem letzten Vers in unserem Abschnitt entnehmen. Ich habe darauf auch letzte Woche schon hingewiesen. Titus 2, Vers 15. So ganz am Ende dieses Abschnittes, und wir fangen mit dem letzten Vers an, da gibt es die Aufforderung, Vers 15, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Also was hier gelehrt wird, sind nicht gut gemeinte Vorschläge oder persönliche Meinungen, sondern Befehle des Königs aller Könige und Herrn aller Herren. Und er gibt hier den Befehl und sagte, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, vielleicht eine bessere Übersetzung wäre noch, mit aller Autorität. Also rede und sage, dies ist, was Gott möchte. Wir hatten letzte Woche, wenn du dabei warst, Gottes Erwartungen gehört in den Versen 1 bis 10 für die verschiedenen Gruppen. Heute hören wir die Begründung dafür. Denn wenn du in Vers 11 schaust, dann beginnt dieser Abschnitt mit denn. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Also die Aufforderung für uns heute, mal schauen, wohin ich zeigen muss, ob das funktioniert, ist auf jeden Fall, lebe aus Gnade. Und wir wollen drei Auswirkungen sehen. Zuerst, nimm die Gnade an. Vers 11 habe ich eben schon vorgelesen. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Also Gott hat die heilbringende oder die rettende Gnade offenbart zu allen Menschen. Was ist damit gemeint? Manchmal ist es leichter, sich ein bisschen heranzunahen, indem man erstmal ausschließt, was nicht gemeint ist. Und das wollen wir hier tun. Der Text sagt hier nicht, dass alle Menschen errettet sind oder errettet werden. Denn in Römer 10, ab Vers 12, lesen wir, dass nicht alle dem Evangelium gehorcht haben. Steht Römer 10, ab Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also er macht das Angebot und sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das ist jeder. Aber sie müssen eben anrufen und um anrufen zu können, müssen sie erst gehört haben. Und er sagte, nicht alle nehmen das an. Auf der anderen Seite ist es Gottes Absicht, dass alle errettet werden. Wir lesen in 1. Timotheus 2, Vers 3, da war einer zu viel, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, es ist seine Absicht, dass alle Menschen dieses erleben dürfen, errettet werden, seine Vergebung haben und mit dem Herrn in der Ewigkeit leben können. Und darum, in unserem Text in Titus 2, hat er die Gnade sichtbar oder offenbar gemacht. Wie? Es steht hier, er hat es getan. Nun, wo ist die Gnade am deutlichsten sichtbar geworden? Und Wladimir hat darauf schon in der Einleitung verwiesen, am Kreuz. Wir lesen in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also er hat seine Liebe erwiesen, seine Gnade erwiesen, dass er nicht gewartet hat und gesagt hat, naja, wenn da jemand irgendwie besonders nett ist und sich gut benimmt, dann lade ich den irgendwie mal ein. Sondern als wir Sünder waren, als wir nichts von Gott wissen wollten, da ist Christus für unsere Sünden gestorben. Nun, was ist nun genau diese Gnade? Und das finden wir ein bisschen weiter in Römer 5, und zwar Vers 17. Dort steht, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Okay. Müssen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wenn durch die Übertretung des einen, welcher eine ist gemeint? Adam, der als erster gesündigt hat. Okay. Wenn durch Adams Übertretung der Tod in die Welt gekommen ist, denn Gott hatte ihm gesagt, wenn du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, dann werdet ihr sterben. Okay? So, der Tod ist durch ihn gekommen. Er sagt jetzt, wenn das schon stimmt, wie viel mehr der Überfluss der Gnade und die Gabe oder das Geschenk der Gerechtigkeit werden die im Leben herrschen, die Christus haben. Und er sagte, Adam hat den Tod gebracht. Aber die Gnade ist, dass wir alle, die von Adam abstammen, nicht in diesem Tod bleiben müssen, sondern dass wir Leben haben und noch mehr. Wir werden mit Christus herrschen in der Ewigkeit für die, die ihn angenommen haben. Gott hat also in seiner Gnade Rettung angeboten, aber er hat sie mit einer Bedingung verknüpft. Und das lesen wir unter anderem, das lesen wir überall in der Schrift, aber unter anderem in 1. Korinther 1, Vers 21, dort steht, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Die Menschen sind nicht und werden nicht auf einen Weg kommen, um sich selber den Himmel zu verdienen, weil das unmöglich ist. Aber Gott sagt, ich habe trotzdem einen Ausweg für sie. Und zwar durch die Verkündigung von der Botschaft von Christus werden die errettet, nicht die Hören, sondern die Glaubenden. Deswegen die Überschrift hier, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend zu allen Menschen. Das Heil ist für alle Menschen angeboten. Aber es gibt eine Bedingung. Sie wird erst dann effektiv, wenn man sein Vertrauen in Jesus Christus setzt. Deswegen verkündigen wir das Evangelium. Deswegen war Paulus, der dieses geschrieben hat, bereit nach Rom zu gehen, was äußerst gefährlich war. Aber er sagt in Römer 1, Vers 16 und 17, und ist auch da, sonst lese ich es nach, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er sagte, ich schäme mich dieses Evangeliums, dieser frohen Botschaft nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung. Wieder dem Glaubenden. Okay? Zum Heil jedem Glaubenden. Das ist die Bedingung. Wir müssen unser Vertrauen in ihn setzen. Wenn wir jemanden im Sterben liegen sehen, dann ist es unsere Verantwortung, so gut wir können, ihnen zu helfen. Ja? Das ist, wenn du es im Straßenverkehr hast oder so und du helfen könntest, du kannst angeklagt werden für unterlassene Hilfeleistung. Wenn du siehst, da ist jemand in Not, in Gefahr, in Lebensgefahr und du ignorierst das einfach. Und die Menschen sind in Todesgefahr. Sie sind tot in ihren Vergehungen und Sünden. Und es ist unsere Verantwortung, sie darauf hinzuweisen, zu sagen, schau her, es gibt ein Heilmittel. Und dieses ist das Evangelium, dieses ist Jesus Christus. Und wir sollen darauf hinweisen. Fordert also auf und sagt, schau mal her, Gottes Gnade ist erschienen und sie bietet das Heil, sie bietet die Rettung, sie bietet das ewige Leben jedem an. Aber sie müssen glauben. Und sie können erst glauben, wenn sie die Botschaft gehört haben. Und deswegen wollen wir sie auch weitergeben. Und die Aufforderung dann an die Menschen, nimm diese Gnade an. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk, es ist nicht verdient. Es ist, was Christus für uns getan hat. Dann sagst, wenn du hier häufiger in die Gemeinde kommst, du sagst, naja, das ist mir bewusst, das hören wir hier regelmäßig. Aber er geht weiter. Er sagt, okay, die ganzen Anforderungen, die wir letzte Woche gesehen haben, ich hoffe, wir haben sie noch nicht ganz vergessen, okay, er sagte, all diese sind, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Also, weil Gott seine Gnade gegeben hat, sollen wir das tun, was in Versen 1 bis 10 steht. Und jetzt fährt er noch fort in Vers 12 und sagt, und diese Gnade unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also zweitens, wende die Gnade an. Die Gnade soll uns vor Gottes Gericht retten. Also nicht nur davor retten, sondern auch unser Leben prägen. So soll uns die Gnade unterweisen. Das steht hier. Ja, sie unterweist uns, sie lehrt uns, wie wir jetzt leben sollen. Und dieses Wort für unterweisen ist das typische Wort für Kindererziehung. Ja, so die Gnade Gottes soll uns erziehen, soll uns anleiten, soll uns lehren, wie wir denn tatsächlich vor Gott, mit Gott in dieser Welt leben sollen. Und das tut es zum einen auf die negative Art, was wir ablehnen sollen, und dann auf der positiven Seite, wie wir leben sollen. Also zuerst, die Gnade lehrt, den Lüsten zu widerstehen. Wir hatten gelesen, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Damit ist nicht gemeint, dass wir ihre Existenz abstreiten, aber ihre Macht über uns. Wir sagen nicht, dass es das nicht gibt. Wir wären blind, ignorant und weiß nicht von dieser Welt, wenn wir sagen würden, das gibt es in unserer Welt nicht. Okay? Aber wir müssen uns nicht von ihr beherrschen lassen. Die Gnade darf nicht als Ausrede herhalten, dass wir nach den eigenen Lüsten leben. Gott warnt explizit davor. In Judas 4 zum Beispiel, dem kleinen Buch direkt vor Offenbarung, vorletzte Buch der Bibel, dort steht, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu dem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Also sie haben die Gnade als Ausrede genommen, um zu sagen, ja wunderbar, mir ist ja alles vergeben, also kann ich leben, wie ich möchte. Huhu, super Party. Und er sagte, das sind Gottlose, sie verdrehen die Gnade in Ausschweifung und leugnen mit ihren Handlungen, dass Christus der Retter ist. Es sind sehr harte, sehr direkte Worte, aber er sagte, das ist, was damit geschieht. Gnade ist nicht dazu da, als Freibrief zu sündigen, sondern als Befreiung von der Sünde. Wenn wir Gnade verstehen, wenn wir verstehen, was Christus für uns getan hat, warum er sterben musste, damit wir in den Himmel kommen, in seine Gegenwart, wo es keine Sünde mehr gibt. Ja, warum würden wir dann jetzt sündigen wollen, wenn wir von der Sünde doch befreit sind? Wir müssen also lernen, zu uns selber Nein zu sagen und stattdessen Christi Willen zu tun. In Lukas 9, Vers 23, dort gibt Jesus diese Aufforderung und die sehen wir hier auch mit einem kleinen Bild. Mit dem Kreuz auf sich nehmen. Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf und folge mir nach. Dieses Wort, verleugne sich selbst, ist das gleiche, wie hier steht, wir sollen die weltlichen Begierden und die Gottlosigkeit verleugnen. Okay? Also wir sollen nicht darauf eingehen, wir sollen dort nicht mitmachen, sondern wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, uns selber für tot halten und Christus nachfolgen. Denn ansonsten begeben wir uns selbst in Gefahr. In Römer 13, Vers 13 und 14 steht, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierden wach werden. Also lasst uns so wandeln, dass es Gott gefällt. Zieht Christus an und passt auf, dass ihr nicht euch selber die Wege in die Begierde öffnet. Ja, denn wir sollen, was sagte unser Text? Wir sollen die weltlichen Begierden verleugnen, ja, und nicht ihnen Antrieb geben, Vorsorge für sie treiben, ja, sondern wissen, ja, das ist da, deswegen muss ich umso vorsichtiger sein. Denn wir wissen, wohin das führt. In Jakobus 1, Verse 14 und 15 steht, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und wenn wir uns dieses bewusst machen, zu sagen, gerade davor will Gott uns ja bewahren. Ja, und er sagte, wenn wir die Gnade verstanden haben, dann wollen wir nicht mehr für das leben, was die Sünde hervorbringt und dann durch die Sünde den Tod. Und wir haben verstanden, das ist, wohin die Sünde führt. Und deswegen will ich dieses vermeiden. Diese weltlichen Begierden werden beschrieben. Und in 1. Johannes 2, wir hatten das, als wir den Johannesbrief durchgenommen haben, dort sagt er, beschreibt er, was diese weltlichen Begierden sind. Denn er sagte, was ist es? Die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Das sind weltliche Begierden. Wir waren gestern in der Stadt mit dem Büchertisch und du kannst das sehen. Die Leute gehen dorthin, ich sage es nicht verkehrt, in die Stadt zu gehen. Okay? Aber es war für mich gut, einfach mal die Leute zu beobachten, für sie zu beten und einfach Gottes Botschaft anzubieten, aber auch zu sehen, zu sagen, schau mal, die sind so getrieben, die schauen nicht hoch in Gottes Schöpfung. Man muss schon ziemlich gerade hochschauen, um überhaupt noch was von der Schöpfung zu sehen. Alles andere ist zugemauert mit den Tempeln dieser Welt. Ja, du hast dann aber diese ganzen Einkaufsläden, Zentren. Ja, und die Menschen sind wie getrieben dahin. Warum? Die Lust der Augen. Oh, ich muss das auch haben. Die bieten doch dieses an. Ja, und dann, wenn sie dann das haben, dann haben sie ihre coole Sonnenbrille auf und stolzieren so, oder so längs. Der Hochmut des Lebens. Dann sagt er, Gott sagt genau, das ist, wie wir leben. Das ist, und wir als Christen sollen das verleugnen. Wir sollen zeigen, dass Christus uns anders macht. Dass wir nicht nach diesem Ideal streben, dass selbst wenn du das für einen Moment erreicht hast, es so vergänglich ist. Und für den Kurs, den ich eben schon gesagt habe, Geschichte der Freikirchen, hin, keine Sorge, die müssen nicht dieses Buch durchlesen, aber ich lese das in der Vorbereitung zum Lehren. Und dort steht, wird beschrieben aus dem ersten Jahrhundert, wie der Glaube aufgefallen ist. Ja, es gab die Verfolgung, aber dann steht dazu, die Christen fallen auf. Sie fallen auf, weil die Frauen der Christen schminken sich nicht wie die Heiden, weil sie täglich die Ankunft des Herrn erwarten. Sie verzichten auf purpurnen Putz, auf Goldfäden an den Kleidern. Christen speisen nicht in parfümierten Sälen. Sie verzichten auf Tafelmusiker. Ihre Mahlzeiten sind schlicht. Sie danken Gott für die Speise. Christen besuchen kein Theater, dessen Spiele sich meist in Ehebruchszenen erschöpfen. Sie meiden die kultischen Zirkusspiele. Sie begrenzen und beweinen ihre Toten nicht. Sie lesen keine Romane, die alle von Ungläubigen geschrieben sind. Sie spielen nicht Würfel und verzieren ihre Türe nicht an des Kaisers Geburtstag, weil dies einer religiösen Verehrung gleichkäme. Die Christen verwerfen die Abtreibung. Sie betrügen nicht. Sie halten Wort. Sie setzen keine Kinder aus. Und sie lehnen die Homosexualität ab. Geschrieben aus einer Beschreibung vom 1. und 2. Jahrhundert, wohlgemerkt. So taucht bei den Heiden die Frage auf, warum hat das Böse keine Macht über die Christen? Warum können sie so leicht auf die Lustbarkeiten der Welt verzichten? Suchende gehen zu Christen und fragen sie nach dem Geheimnis ihres Glaubens. So wächst die Gemeinde trotz Missionsverbots. Die Gemeinde ist dann am stärksten gewachsen, wenn sie am meisten anders war als die Welt. Wenn die Gemeinde wie die Welt ist, dann sagt die Welt, ich brauche euch nicht. Weil es gibt keinen Unterschied. Ihr habt die gleichen Probleme und ihr gebt die gleiche Botschaft wie alle anderen auch. Aber wenn sie an uns sehen können, dass die Gnade Gottes erschienen ist und wir anders leben können, dass wir nicht einfach nur nächste Begierde, nächster Spaß, nächstes Vergnügen brauchen, damit ich irgendwie mich vom einen zum anderen hangele und danach wieder durchs tiefe Tal schwinge. Sondern wenn sie erkennen, da ist eine Zufriedenheit, da ist eine Freude, da ist eine Dankbarkeit als Grundlage ihres Lebens, weil sie eine lebendige Hoffnung haben, dann macht das den Unterschied. Und dann kommen andere in die Fragestellung zu sagen, was ist es an dir? Warum kannst du fröhlich sein, selbst wenn du krank bist? Warum kannst du fröhlich sein, selbst wenn du gerade den Job verloren hast? Warum kannst du so ruhig sein, selbst wenn du nicht weißt, wie es nächstes Jahr weitergeht? Nicht, dass wir nicht Fragen haben. Ja, und ich sage nicht so, okay, du bist Christ, sei immer fröhlich, immer schön Lächeln aufsetzen. Aber ich sage, wenn wir sagen, egal was die Not ist, ich kann mich an Christus wenden und ich weiß, er sorgt für mich. Er ist da bei mir, egal was kommt. Und im schlimmsten Falle holt er mich zu sich, wo es kein Leid, keine Schmerzen, keine Arbeitslosigkeit mehr gibt. Das war ihre Hoffnung. Die Christen im ersten Jahrhundert, die Christen, zu denen Paulus hier schreibt, er sagte, macht euch dieses bewusst, die hatten nicht unbedingt ein gutes Leben. Viele von ihnen haben ihr Leben auf dem Scheiterhaufen oder in den Arenen ausgehaucht. Aber sie haben gewusst, wohin sie gehen. Sie hatten eine lebendige Hoffnung, sie haben die Gnade verstanden und sagte, hey, die Gnade lehrt uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu leugnen, zu sagen, die bieten nicht an, was sie versprechen. Es war für mich so prägend. Ich habe einmal, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich in einem Film mitgespielt und die hatten dann all ihre Kameras und alles aufgebaut und du siehst das so wunderbar, wie die Filmwelt ist. Du hast hier das äußere Gehäuse, was man nachher im Film sieht. Und was ist dahinter? Nix, die ganzen Kabel. Ja, da ist nix dahinter. Das ist genau die Welt. Schöne Fassade, nix dahinter. Sie können nichts anbieten. Und wir sollen dieses verstehen. Und die Gnade lehrt uns, Gott reißt quasi die Fassade weg und sagt, schaut doch ein bisschen weiter. Habt ihr es nicht im eigenen Leben erlebt? Du hast irgendeinen weltlichen Preis gewonnen. Macht dich das glücklich für einen längeren Zeitraum? Sag nicht, dass du dich freuen kannst, wenn du ein Spiel gewonnen hast oder wenn du irgendwie eine Gehaltserhöhung oder sonst was bekommen hast. Aber ist es wert, mein ganzes Leben dafür zu investieren? Oder lehrt uns die Gnade? Sagen, wir sind angenommen nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund der Leistung von Christus am Kreuz für unsere Schuld. Aber es lehrt uns nicht nur das Negative. Es sagt nicht nur das nicht, sondern auch das Positive. Die Gnade lehrt uns, Gott gefällig zu leben. Wir sollen die Gottlosigkeit nicht nur ablegen, sondern wir sollen sie ersetzen. Und das sollte dort auch noch stehen. Und dann lehrt es uns hier weiter, und sagt, wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Okay? Also, es hat uns gelehrt, legt dieses ab, aber wir sollen das ersetzen. Wenn wir erkennen, was für ein Dreck, deswegen auch das Bild dazu, was für ein Dreck in dieser Welt ist, wir sollen anders leben, wir sollen besonnen, das hatten wir mehrfach in den Versen 1 bis 10, gerecht, also was Gottes Maßstab entspricht und gottesfürchtig leben hier und jetzt. Und das ist also, diese Ausdrücke sind eigentlich nur die Zusammenfassung, was wir letzte Woche gesehen haben. Wenn du es nicht mitbekommen hast, du kannst es, glaube ich, im Internet nachhören. Die Gnade soll sich also in der Gegenwart äußern und zwar, indem wir uns für den Herrn hingeben und nicht gegen ihn leben. Es lehrt uns, besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben, kontinuierlich so zu leben, jetzt schon in dieser Zeit, wissend, es ist eine Investition in die Ewigkeit. Er sagte, dafür ist die Gnade Gottes erschienen. Dafür ist Christus gestorben. Aber er fährt fort, Vers 13, wie wir das machen oder denke an die Absicht der Gnade. Vers 13 und 14. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Die Gnade erinnert uns an das, was Jesus getan hat und für uns tun wird. Und somit motiviert sie uns, für den Herrn leben zu wollen, das nicht als eine Last zu sehen, jetzt gehöre ich irgendwie zur Gemeinde und deswegen, das darf ich alles nicht und ich muss immer das tun und wie schwer es ist. Denn statt wie das Gesetz zu sagen, tue dies, sonst folgt eine Strafe, sagt die Gnade, tue dies, weil die Strafe bezahlt ist. Also der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade ist eigentlich die Motivation. Das Gesetz sagt, du musst dieses halten, wehe dir, wenn nicht. Die Gnade sagt, die Strafe ist schon bezahlt. Und als Motivation deswegen lebe von dir aus für den Herrn. Und deswegen sagt er, ja, wir schauen auf die glückselige Hoffnung, Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Die Gnade erinnert uns, dass dieses Leben nicht alles ist, sondern Christus wird wiederkommen. Und das ist keine vage Hoffnung, sondern Jesus hat zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 3 gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Ja, und ich werde wiederkommen, damit ihr seid, wo ich bin. Er hat es ihnen gesagt, das ist genau, was ich jetzt tun werde. Und hier ist, warum ich das für euch tun werde. Und so ist diese glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit ist nicht ein einfach nur weiter so, Fortsetzung folgt, sondern dann wird Christus sich in seiner Herrlichkeit offenbaren. Der Ausdruck hier, den wir haben, unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, bezieht sich auf ein und dieselbe Person. Okay? Also man könnte ja erstmal so lesen, unser großer Gott, Gott der Vater, und der Retter oder Heiland, Jesus Christus. Aber wie das ausgedrückt ist, gerade auch wie Gott das inspiriert hat, ist eindeutig in der Originalsprache, es bezieht sich auf eine Person. Der große Gott und Retter sind nicht zwei, ist einer. Es ist der große Gott, nämlich unser Retter, nämlich Jesus Christus. Und wir brauchen uns also nicht zu fürchten vor seiner Wiederkunft, denn es ist, wie es hier sagte, die glückselige Hoffnung für die, die ihn erwarten. Denn er ist unser Heiland, unser Retter und nicht unser Richter. Das gilt natürlich aber nur, wenn wir ihn auch als unseren Retter angenommen haben, wie wir unter Punkt 1 genau gesehen haben. Und genau um diese Gnade zukommen zu lassen, hat Christus sein Leben für uns gegeben. Wir lesen in 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wozu? Es steht dort, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Er sagte, das war seine Absicht. Dafür ist er gestorben, damit er uns zu Gott bringen kann. Und wenn wir das verstanden haben, dann soll uns die Gnade motivieren, für ihn leben zu wollen. Er gibt diese ganzen Anweisungen und sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringt allen Menschen. Noch einmal, ich möchte, weil das hier in den letzten Vers noch aufgezählt wird, ich will noch einmal auf die Absicht eingehen. Er sagte, Vers 14, er hat sich selbst für uns hingegeben, das haben wir gesehen, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und damit sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das wiederum eifrig sei in guten Werken. Also Gottes Absicht ist der Freikauf von der Sünde. Und Sünde, haben wir in 1. Johannes 3, Vers 4 gelernt, ist Gesetzlosigkeit. Denn das ist ja auch logisch. Gott hat das Gesetz gegeben und wenn wir dieses Gesetz nicht brechen, wenn wir Gottes Anforderungen nicht erfüllen, dann ist das Sünde, dann ist das Gesetzlosigkeit. Aber Gott gab auch die Gnade, welche die Gesetzlosigkeit überwindet. Ja, er will uns loskaufen von aller Gesetzlosigkeit. Womit hat er uns losgekauft? Epheser 1, Vers 7. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Das Wort hier Erlösung ist das gleiche mit Freikaufen. Er hat uns erlöst, er hat uns rausgekauft, nämlich durch sein Blut. Das ist quasi die Bezahlung, die der Vater im Himmel angenommen hat, um uns von der Sünde frei zu kaufen. Durch die Gesetzlosigkeit waren wir Sklaven der Gesetzlosigkeit geworden. So sagt es in Römer 6, Vers 19. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Also wir hatten unseren Leib, unsere Glieder, unser Körper gebraucht für die Gesetzlosigkeit. Und er sagte, und damit waren wir ihre Sklaven geworden. Wir mussten weiter so handeln. Wir brauchten mehr davon, weil das ist ja das ganze System. Und jetzt sagt er, aber jetzt, wenn ihr befreit seid, jetzt, wenn ihr die Gnade erlebt habt, ja, dann stellt euch der Gerechtigkeit zur Verfügung, zur Heiligkeit. Macht uns frei, er hat uns losgekauft von aller Gesetzlosigkeit. Lass mich das illustrieren. Wenn jemand ein Teil einer Sekte oder einer Bande wird, ja, dann ist er darin gefangen. Er wird vielleicht bedroht, wehe dir, wenn du versuchst, unsere Gruppe zu verlassen. Ja, und hat vielleicht auch Angst zu sagen, naja, wenn ich hier rauskomme, was machen die anderen mit mir und was werden die Leute, die jetzt nicht Teil der Sekte oder Bande waren, was werden die über mich denken, wenn sie rausfinden, was meine Vergangenheit ist und so weiter. Hab ein Bild von Juan Santos. Er erhielt 2016 den Friedensnobelpreis, weil er die FARC in Kolumbien zu Friedensgesprächen eingeladen hat und bereit war zu sagen, komm, wir wollen Versöhnung. Es gab so viele, von dem Bürgerkrieg, so viele Tote, über 200.000 in Kolumbien. Und er sagte, komm, wir wollen uns versöhnen. Wir machen euch das Angebot, dass euch vergeben werden kann. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen, da haben sie irgendeinen Vertrag ausgehandelt. Er bietet das in seinem Land für eine Rebellengruppe an und kriegt den Friedensnobelpreis. Christus bietet das Gleiche für alle Menschen, für alle Ewigkeit vor 2000 Jahren an. Und er ist der Friede-Fürst. Gottes Absicht ist, lasst los davon. Das Angebot für die Rebellen war, wir wollen euch wieder integrieren. Wir wollen euch vergeben. Wir wollen die Vergangenheit hinter uns lassen. Kommt wieder ins normale Leben zurück. Kommt in die Gesellschaft zurück. Christus sagt, kommt zurück zu Gott. Aber ihr müsst das andere hinter euch lassen. Ihr könnt nicht weiter gegen Gott kämpfen. Ihr könnt nicht weiter alles ablehnen, was Gott lieb und wert ist und sagen, ja, das ist Gnade. Das ist keine Gnade. Das ist eine Ablehnung der Gnade. Oder wie wir in Judas 4 gelesen haben, es ist ein, was war der Ausdruck, ein Verwandeln der Gnade in ein Ausnutzen davon, in Ausschweifung verkehren, steht da. Okay. So, Gottes Absicht war der Freikauf von der Sünde. Ein weiterer, wir hatten das gelesen hier, und sich selbst ein Eigentumsvolk reinige. Gottes Absicht also war auch die Reinigung von der Sünde. Gott will uns nicht nur vergeben, er will uns auch reinigen. Er weiß, womit wir uns befleckt haben und er möchte, dass wir gereinigt werden, damit das beseitigt wird. Noch eins, Epheser 5, Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat, sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder irgendetwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So, er hat sich gegeben und die Gemeinde als Braut gekauft. Und er sagte, ich möchte nicht eine Braut, die im Matsch liegt, sondern rein, heilig, ohne Flecken, ohne Runzeln. Nun, heißt nicht, wir müssen körperlich so sein, sondern wir müssen geistlich so sein. Wir müssen gereinigt sein. Und das ist, was er bewirken möchte. Und dann sagt er uns, uns reinige als ein Eigentumsvolk. Er will uns als sein Eigentum darstellen, das anders ist als die Welt. Das Gleiche hat er in Israel gemacht. Und wir lesen davon schon in 5. Mose 7, in den Versen 6 bis 8. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Man sagt, nicht weil ihr irgendwie besonders wart, nicht weil ihr besonders stark, besonders gut, besonders heilig, besonders irgendwas wärt, sondern einfach, weil Gott euch geliebt hat. Und das Gleiche ist für uns als Gemeindefall. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er ist Liebe. Und er hat in seiner Liebe den ersten Schritt auf uns zugemacht. Er hat gesagt, ich liebe euch und ich will nicht, dass ihr im Schlamm, im Dreck bleibt. Ich habe euch gesehen und nee, das sah nicht gut aus. Ihr wart nicht besonders attraktiv, als ihr im Dreck lagt. Aber ich habe euch geschaffen und ich weiß, dass ich euch verwandeln kann in das Ebenbild meines Sohnes, das in der Herrlichkeit bei mir sein kann, worüber wir uns gegenseitig erfreuen können. Er, unser Gott, mit uns und wir, sein Volk, mit ihm. Das ist, was er möchte. Er möchte Gemeinschaft. Aber er ist heilig und gerecht. Und er sagte, nee, tut mir leid, keine Lust. Ich will nicht dort mit euch bleiben. Im Matsch, in der Schlammschlacht. Ich will nicht, dass ihr euch ständig mit Schlamm beschmeißt. Und nicht nur wortwörtlich, sondern auch mit Worten. Ich will nicht, so, dass ihr so miteinander redet. Ich will nicht, dass ihr einander ausnutzt. Ich will, dass ihr anders seid. Aber um das machen zu können, ist der, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde geworden, damit wir würden die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Er ist in den Schlamm gesprungen. Er hat alle Schuld, die je irgendein Mensch, von Adam bis zu dem Letzten, der irgendwann kommen wird, inklusive dir und mir, hat er am Kreuz auf sich genommen und gesagt, ladet es mir auf, weil ich weiß, ihr Menschen, ihr könntet euch nie reinigen. Aber ich durch mein Blut, ich werde euch reinigen von der Sünde. Aber ich will euch reinigen als ein Eigentumsvolk, dass ihr dazugehört. Wir haben einige Familien hier und ich weiß, die Eltern haben darauf geachtet, dass die Kinder ordentlich aussehen, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Ja, die kamen nicht gerade vom Sportplatz völlig verschwitzt und verschmiert und alles nur, ja, okay, jetzt gehen wir noch schnell zur Gemeinde. Ja. Warum? Die wollten nicht, dass alle denken, ach, der Volker, der kann wieder als Papa überhaupt nicht für seine Kinder sorgen oder der Wladimir oder der Raphael oder wer auch immer. Ja, weil das reflektiert uns. Gott sagt, Christus hat uns gereinigt als sein Eigentumsvolk. Wir sind seine Familie und wir reflektieren ihn. Und er sagte, tut dieses. Also soll die Frage nicht sein, was machen alle anderen, sondern was will der himmlische Bräutigam von mir? Und ein letztes, Gottes Absicht war der Eifer in guten Werken. Das eifrig sei in guten Werken, steht am Ende von Vers 14. Eiferer oder Zeloten, das ist das griechische Wort und das gab es damals tatsächlich. Zeloten waren welche, die für ihre Freiheitskampf über Tote gegangen sind. Sagten, wir wollen Israel befreien und wir kämpfen dafür, koste es, was es wolle. Aber wir sollen nicht Eiferer für die Unabhängigkeit oder unseren Verein oder sonst etwas werden, sondern Eiferer für gute Werke. Nicht Jedes Mittel ist recht. Und der Zweck heiligt nicht die Mittel, sondern alles muss rein sein. Ja? Wir sollen Eiferer des Guten sein. Und das Wort ist wortwörtlich mit eifersüchtig. Und wir lesen schon in den 10 Geboten, der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Okay? Er ist nicht bereit, uns zu teilen. Sei, naja gut, du kannst zeitweise zu mir kommen und dann die andere Zeit dann in der Welt verbringen und lustig sein. Wir sollen also tun, was Gott uns in seinem Wort sagt und ihm das Ergebnis überlassen. Okay, Herr, dies ist, was du davon möchtest. Und ich vertraue dir, für wohin das führt. Na, dann ist es deine Verantwortung. Okay? Wenn dir der Chef eine Anweisung gibt und sagt, ich möchte, dass du es so machst, du kannst nachfragen, sagen, habe ich das wirklich richtig verstanden? Aber wenn du das dann so machst, wie der Chef gesagt hat, und das geht schief, wer hat die Verantwortung? Der Chef. Er hat die Anweisung gegeben. Natürlich, vielleicht gibt es irgendwelche Fälle, wo die dann versuchen, das zu verdrehen und so. Aber eigentlich so ist es. Okay? Gott hat gesagt, ich möchte, dass ihr so lebt. Und ich werde für euch sorgen. Das heißt aber auch, die Verantwortung ist bei ihm, wenn ich danach lebe. Es ist allerdings meine Verantwortung, wenn ich mich nicht daran halte, dann kann ich ihm nicht sagen, ja Gott, schau mal, was daraus geworden ist. Dann sagt er, ich hätte dir sagen können, dass das daraus kommt, wenn du nicht danach handelst, was ich dir sage. Aber diese Aufforderung zu leben für den Herrn, das soll nicht einfach nur ein lustloses sein, okay, jetzt soll ich das machen, das sieht richtig so aus, als wenn das Spaß machen würde, aber naja, Gott möchte das mal wieder nicht, also gut, mache ich das halt nicht. Er sagte, ihr sollt Eiferer des Guten sein. Manchmal ist es beschämend, wie begeistert andere für ihre Sache sind. Paulus benutzt diesen Ausdruck, Eiferer zu sein, in 2. Korinther 11, Verse 2 und 3. Und für den Einsatz für die Gemeinde. Er sagte, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Er sagte, ich eifere, dass ich euch vollkommen perfekt vor dem Herrn darstelle. Das ist mein Ziel. Und ich weiß, dass ich das nicht bewirken kann, aber ich weiß, dass, wenn ihr Christus folgt, dass er das in euch bewirkt. Ich eifere darum, betont das doppelt hier, mit Gottes Eifer. Und sagt, ich habe auch Sorge darum, dass ihr euch verführen lasst. Und sagt, naja, komm, ist schon gut, wir wollen auch den Verführungen der Welt folgen. Ich setze mich dafür ein. Vielleicht hast du mal an einem Projekt richtig gearbeitet und du wusstest, okay, das ist meine große Masterarbeit oder das ist mein Abschluss oder das ist irgendeine wichtige Arbeit oder ein Hobby, wo du sagst, okay, das ist, was ich selber baue, das soll richtig, richtig gut sein. Ja? Und du hast viel da rein investiert. Du hast Eifer gezeigt. Okay? Und sagt, das muss richtig werden. Und Gott sagt, mach diesen Eifer für den Herrn und für sein Werk, dass wir so verwandelt werden und dass andere ihn auch kennenlernen, auch so verwandelt werden. Christus hat seine Gnade erwiesen und sein Leben für dich gegeben. Was ist deine Antwort? Lässt es dich kalt? Oder freust du dich über die Gnade? Sagst du, naja, das ist schön, das ist nett, das freut mich, aber dass ich was tun muss, ne, danke. Oder treibt dich die Gnade dazu, dein ganzes Leben Christus anzuvertrauen? Das ist, was er von dir möchte. Die Gnade Gottes ist erschienen, hat Gestalt angenommen, ist als Christus am Kreuz gestorben war. Und sie lehrt uns, nicht für die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu leben, sondern besonnen, gerecht und gottesfürchtig. In dem jetzigen Zeitalter, wissend, Christus wird wiederkommen. Und er möchte von uns jetzt, dass wir für ihn leben. Machen wir das. Lass uns beten.